Hallo, ich begrüße Sie wieder einmal zu einem philosophischen Brocken. Mein Name ist Franz Wimmer und mein Gesprächspartner heute ist Peter Grabherr. Er hat in Wien das Lehramtsstudium für Philosophie und Geschichte abgeschlossen und zwar mit einer Diplomarbeit, mit einem Thema, über das wir heute sprechen möchten, das Aristotelismusverbot im 13. Jahrhundert. Peter Grabherr ist auch Filmtheoretiker und Filmpraktiker eigentlich, macht das Kinoki, Kinokis Mikrokino im Depot und arbeitet an einem Projekt, einer Dissertation, das sich ebenfalls mit Filmgeschichte und Filmtheorie beschäftigen wird. Jetzt, worüber wir heute sprechen wollen, ist aber vor 700 Jahren oder nicht einmal 650 Jahren etwa passiert in Paris im Frühjahr 1277 hat der Bischof von Paris eine ganze Menge von Lehrmeinungen und Thesen offiziell verboten. Also das ist sogenannte Aristotelismusverbot von 1277. Meine erste Frage: Worum ist es eigentlich gegangen? Was ist der Inhalt dieser Aktion und der Anlass vielleicht auch?
Ja, hallo, danke auch für die Einladung. Also tatsächlich hat Bischof Tampier, der Verantwortliche für den Lehrbereich der Universität Paris, im März 1277 eine Liste herausgegeben von 219 Thesen, die also nicht mehr gelehrt werden durften an der Uni von Paris. Dieses Dokument, das wird sehr oft eben als Aristotelismusverbot in der Philosophiegeschichte sozusagen eingeordnet. De facto wurde aber hier eine ganze Vielzahl von Richtungen und von Thesen verurteilt, die nicht ausschließlich auf Aristoteles zurückgegangen sind, sondern da waren ganz unterschiedliche Sachen drinnen, die verurteilt worden sind. Das waren einerseits, und das macht das Dokument so spannend, Thesen, die extrem modern anmuten. Da gab es zum Beispiel die These 176, die sagte, die Glückseligkeit gibt es nur auf dieser Welt und nicht in einer anderen. Das kann man schon auf die Ethik auch von Aristoteles beziehen, aber auch in anderen Thesen fällt das schon schwerer. Wichtig waren auch Einflüsse aus der arabischen Philosophie. Das war sozusagen auch der Brennpunkt der Diskussionen in Paris, die zu dem Zeitpunkt ja das ideologische Zentrum eigentlich der christlichen Welt war, nämlich die Auseinandersetzung mit den arabischen Philosophen, mit Ibn Rushd, mit Ibn Sina, Averroes und Avicenna, über die überhaupt die aristotelische Philosophie wieder in den lateinischen Westen gekommen ist. Und da haben vor allem bestimmte Thesen den Widerspruch des Bischofs erzeugt. Und zwar waren das vor allem Thesen, die eben auch auf Aristoteles zurückgingen, aber von den arabischen Philosophen radikalisiert wurden. Und besonders skandalös waren hier vor allem die These der Ewigkeit der Welt. Die Welt ist ewig, sie hat keinen Beginn, sie hat kein Ende. Und das war etwas, was der christlichen Auffassung, wo es ja einen ganz genau definierten Beginn gibt mit der Schöpfung und ein Ende mit dem jüngsten Gericht, natürlich zutiefst zuwidergelaufen ist. Genauso auch die These von der Einheit des Intellekts, also der Auffassung, dass alle Menschen an einem generellen Intellekt partizipieren, eine These, die der individuellen Unsterblichkeit der Seele zuwiderläuft. Also das waren philosophische Inhalte, die da unter Strafe gestellt worden sind, aber es waren auch andere noch, die sich auf zum Beispiel auf den Status der Sexualität bezogen haben. Zum Beispiel die Aussage, dass der sexuelle Verkehr zwischen Ledigen keine Sünde sei. Oder Thesen wie die, dass man sich nicht ums Begräbnis kümmern soll, wo es ganz schwer fällt, das historisch zu verorten. Heraklit hat Ähnliches auch gesagt. Und Es gab auch sehr archaisch anmutende Dinge. Verurteilt wurde auch ein astrologischer Determinismus, also die These, dass eigentlich das menschliche Handeln bis ins Detail von Sternenkonstellationen abhinge, solche Dinge. Also Dinge auch, die sich nicht so leicht in eine Fortschrittsgeschichte des Denkens einordnen lassen. Also es ist, glaube ich, wichtig, die Widersprüchlichkeit auch dieser Liste zu sehen.
Also diese 219 Thesen sind nicht irgendwie etwas Einheitliches, sind nicht ein System. Wer hat denn diese Thesen, wer hat zum Beispiel so etwas vertreten? Gab es das überhaupt, dass Leute, also sagen wir mal, damals Philosophen oder Theologen so etwas vertreten hätten wie Glückseligkeit kann es nur in diesem Leben geben?
Also das ist eben das Problem auch. Man findet viele dieser Thesen nicht wörtlich in den Schriften derjenigen Magister an der Universität, von denen man glaubt, dass sie die Hauptziele der Verurteilung waren. Man muss aber dazu sagen, dass eben die Verurteilung eben der neuen Philosophie und dieses Aristotelismus oder Averroismus, wie immer man das nennen möchte, dass die nicht 1277 schon begonnen hat, sondern vor allem 1270, sieben Jahre vorher, schon eingesetzt hat und dass in der Zeit nach 1270 die Leute natürlich auch Rücksicht genommen haben auf dieses Verbot und da auch in den schriftlichen Texten diplomatisch vorgegangen sind.
1270 hat ja der Thomas von Aquin noch gelebt, oder?
Ja, 1270.
Also der wäre ja ganz sozusagen auf der Linie.
Genau, er hat im Zusammenhang Verbot mit diesen Auseinandersetzungen eine wichtige Rolle gespielt. Dazu muss man die Vorgeschichte vielleicht kurz erklären. Wir haben ab 1200 eine ganz starke neue Welle von Übersetzungen, die vor allem aus Spanien kommen, aus Toledo, aber auch vom Hof Friedrichs II. In Palermo. Neue Texte werden auch aus Konstantinopel importiert und übersetzt. Und das produziert schon Widerspruch so am Beginn des 13. Jahrhunderts, 1215 am 4. Laterankonzil wurden die naturphilosophischen Schriften von Aristoteles verboten. Und da gab es ein langes Hin und Her und ein ziemlich wichtiges Datum war 1255, wo etwas ganz Erstaunliches passiert. Die Texte sind immer wieder gelesen worden natürlich und 1255 wurden sozusagen die aristotelischen Schriften zum Lehrinhalt gemacht. Und in der Zeit von 1255 bis zu diesen Verboten, über die wir jetzt reden, kommt es zu einem Boom eigentlich der Beschäftigung mit Aristoteles und seinen Kommentatoren Averroes und Avicenna. Und das Verbot von 1270 zieht da quasi die Handbremse und vor diesem Verbot schon wird quasi als Feuerwehrmann Thomas von Aquin gerufen. Der soll in dieser Situation in Paris eingreifen, weil die Beschäftigung mit Aristoteles, die läuft aus dem Ruder, das merkt man. Und Thomas von Aquin hat sich in dieser Situation recht ambivalent verhalten. Er hat diese aristotelistischen Theorien nicht einfach verworfen. Er hat durchaus auch sich auf Aristoteles bezogen, hat aber versucht, Aristoteles in die christliche Weltsicht zu integrieren und ist selbst teilweise auch zu einem Ziel dieser Verurteilung geworden. Bald nach seinem Tod werden bestimmte Thesen, die sich eventuell auf ihn beziehen, auch wieder zurückgenommen. Aber er ist schon eigentlich der Vertreter der offiziellen Kirche, die versuchen, alles das, was eben an intellektueller Herausforderung da aus dem Osten kommt, kompatibel zu machen mit den christlichen Lehren.
Ja, Thomas ist natürlich wichtig in dem Zusammenhang, aber er ist nicht wirklich unser Gegenstand heute. Wir wollen ihn sozusagen auch wieder beiseite lassen und seine Rolle. Aber meine Frage ist, gegen wen eigentlich geht das Verbot? Also wer ist davon betroffen? Wie sind die Adressaten? Also wie organisiert sich die Akademie da oder die Universität von Paris damals?
Ja, also der Ort, an dem vermutlich diese Thesen eben geäußert worden sind, war die Fakultät der Sieben Freien Künste, die sogenannte Artes-Fakultät. Das war an der Uni von Paris, wo es vier Fakultäten gab, Eben die,
die anderen sind die Theologie,
die
oder?
Die Theologie, dann das Kirchenrecht und die Medizin, wobei sich sehr bald in Paris ein Schwerpunkt herausgebildet hat, nämlich ein Schwerpunkt der Theologie. Das römische Recht wurde im 13. Jahrhundert dann auch eingestellt als, als Forschungszweig. Also Paris war die theologische Zentrale eigentlich. Das war das
in Europa.
Im christlichen Bereich.
Europa, ja.
Und die Organisation des Studiums sah vor, dass alle Studenten, es waren ja nur Männer, die studieren durften, die Frauen waren von der Universität ausgeschlossen. Das gehört auch zur Geschichte der Universität dazu. Die Studenten mussten einen sozusagen Vorkurs machen, eben in diesen sieben freien Künsten, und nach Abschluss dieses Vorkurses konnten sie sozusagen verschiedene Wege einschlagen, meistens eben den der Theologie. Und diese Art des Fakultät, das ist eigentlich der Raum, wo diese neue Philosophie gelesen wird, rezipiert werden. Die Leute dort waren sehr jung, die haben mit 14, 15 begonnen zu studieren. Das Publikum war sehr international, die Leute sind von überall hergekommen. Die Universität war ein Hauptanziehungspunkt und hat der Stadt Paris auch eine enorme Anziehungskraft verliehen. Wie gesagt, die Leute waren jung und es waren hauptsächlich vermutlich Magister der Artes-Fakultät, Studenten der Artes-Fakultät. Dort gab es auch Unterrichtsformen, wie zum Beispiel den sogenannten quodlibetischen Disput, wo auch freie Rede stattfinden konnten, wo man sich auch lösen konnte vom Vorlesungstext, wo auch sozusagen die
überhaupt das Thema vollkommen frei war, nicht?
Das teilweise. Thema frei war, ja. Genau. Und möglicherweise spielt da eine mündliche Lehre auch eine große Rolle, die wo man vielleicht weiter ging als in den Texten, die man dann veröffentlicht hat. Nach 1277 ist auch die mündliche, also die private Lehre verboten worden. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass nicht alles sich im offiziellen Kursprogramm vielleicht abgespielt hat. Und darauf versuchte Bischof Dampier auch Zugriff zu nehmen. Er hat auch alle angewiesen, wenn sie davon hören, dass so etwas vertreten wird, dann muss das angezeigt werden.
Also ich muss Ihnen, bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen Musik spielen, dass ich Sie bitte dann einzuleiten ist, doch noch die Frage stellen, was geht das dem Bischof an? Also der Bischof und nicht der Rektor verbietet was. Die Zensur geht nicht vom Staat aus, vom König, sondern vom Bischof. Ist der Bischof der Inhaber der Universität?
Ja, die Zeit? Universität Paris ist keine Bildungsinstitution nach bürgerlichem Recht, sondern das ist eine kirchliche Institution. Und der Chef dieser Universität ist der Bischof von Paris, der gleichzeitig auch Kanzler der Universität ist. Es war der Papst, der hier 1276 eingeschritten ist und gesagt hat, er als Verantwortlicher seiner Universität soll nach Irrlehren fahnden. Das hat er eben auch getan, auf der Basis von Listen, die in der Zwischenzeit auch schon angefertigt worden sind, und hat etwas unterbunden, was er aus seiner Position heraus sicher auch tun musste, weil tatsächlich es hier Sachen gab, die den Raum und die Aufgabe auch der christlichen Universität weit überschritten haben.
Ja, auf diese Sachen werden wir ja noch wird dann anschließend zu reden kommen.
Ja, ja. Also genau, zum ersten Musikstück. Das handelt sich um ein Musikstück aus dem beginnenden 14. Jahrhundert, und zwar von einem Philosophen auch verfasst, Ramon Llull, Raimundus Lullus lateinisch. Der hat auch selber an der Universität von Paris studiert, hat selbst auf Katalanisch erste volkssprachliche philosophische Texte veröffentlicht und hat auch bei dieser Verurteilung, später nach der Verurteilung, auch noch sozusagen mitgemischt, indem er, wie er schreibt, verzweifelt war über diese Situation, und er hat versucht, alle diese Thesen, die verurteilt wurden, auch argumentierend und beweisend noch einmal zu widerlegen, um auch diesem Verbot noch eine Grundlage zu geben. Also was wir jetzt hören, ist ein Stück Cantaben als Osells, also im Katalanischen geschrieben. Ja, bitte.
ocells l'alba. He despertat l'amat, qui és l'alba. He els ocells fent ira enllorcant. He l'amic morir per l'amat en l'alba.
Das war also der Gesang der Vögel von Ramon Llull, einem katalanischen Philosophen des 14. Jahrhunderts, wie der Grabherr eingeleitet hat. Und wir gehen jetzt wieder zum Bischof zurück. Der Bischof von Paris verbietet gewisse Lehren natürlich an der Universität, die er kontrolliert, das ja eben eine kirchliche Institution war zu dieser Zeit. Aber er verbietet noch mehr in diesen 219 Thesen. Das ist nicht nur eine rein innerakademische Angelegenheit. Sie haben schon angedeutet, Herr Graber. Was noch und wem gegenüber?
Naja, es ist, bezieht sich schon auf den Innenraum der Universität, aber es werden eben auch Einflüsse auf die Universität hier versucht, also es wird versucht, das zu kontrollieren, die von außen eben auch kommen. Der Konflikt, den wir da haben, ist eigentlich der Konflikt zwischen einer augustinisch geprägten monastischen Weltsicht und einer Art neuen Weltsicht, die sich einfach im Lauf des 12. und vor allem 13. Jahrhunderts Bahn gebrochen hat und wo also verschiedene städtische, soziale Milieus eine Rolle spielen. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass der aufkommende Handel nicht mehr kompatibel ist und die Weltsicht der Kaufleute, der Stadtbürger mit diesen kirchlichen Inhalten. Und wir haben im 13. Jahrhundert einfach ganz viele Neuerungen, die uns davon sprechen lassen, dass es einen Bruch eben gibt mit der alten monastischen, mönchischen Weltsicht. Und dieser Konflikt, der spielt sich innerhalb der Universität auch ab. Im 13. Jahrhundert gab es einen Streit auch um die Vormacht innerhalb der Universität zwischen den Bettelorden, die eben versuchen, die Kontrolle über die Universität zu gewinnen.
Was waren das, die Bettelorden?
Die Bettelorden waren eben die Franziskaner und Dominikaner.
Und
die,
der Thomas von Aquin, über den wir gesprochen haben, genau, war ein Dominikaner.
Genau, der hat also sozusagen zur Fraktion dieser Mönche gehört. Und einer der wichtigsten Polemiker, die also dieses neue Philosophiestudium angegriffen haben, das war Bonaventura von Bagnoregio. Ein Franziskaner, der also in ganz wüsten Auslassungen diesen Übelstand immer wieder kritisiert hat, dass also dieses Philosophiestudium da aus dem Ruder gerät. Wichtig ist eben für diese neue Auffassung auch der Sexualmoral, die sich da in einzelnen Thesen findet. Dafür ist ganz wichtig eben auch zu sehen, dass sich die Studenten in der Uni auch neuen Texten zugewandt haben, eben dem Rosenroman, der gleichzeitig fast erschienen ist im zweiten Band von Jean de Meung, der selber auch ein Weltkleriker war und wo also ein ganz neues Liebeskonzept eigentlich vorgetragen worden ist. Und deswegen kommt es nicht von irgendwo, dass Bischof Dampier auch einen Text verurteilt, De Amore, über die Liebe von Andreas Capellanus, der schon 100 Jahre vorher geschrieben wurde, der eigentlich die weltliche Liebe preist und sozusagen ein Lehrbuch der höfischen Liebe dargestellt hat. Allerdings muss man dazu sagen, aus männlicher Sicht geschrieben, aber aus Sicht eben der Kirchenoberen war das etwas, was dem christlichen Liebeskonzept alternativ und konkurrierend gegenüberstand. Genauso auch wie die Texte der Magie über die Geomantik, die in der Präambel zur Verurteilung auch von Bischof Dampier verurteilt worden sind. Man muss also die Universität auch ein bisschen in die Stadt sich hineindenken, wo gleichzeitig eben Dinge stattfinden, die überall diesen christlichen Weltrahmen sprengen. Wir müssen uns vorstellen, dass in Paris am Neujahr Eselsfeste stattgefunden haben, wo die verkehrte Welt für einen kurzen Moment zelebriert wurde.
Ja, und wir wollten ja eigentlich jetzt dann so ein Stück aus einer Eselsmesse spielen, genau. Aber die CD ist nicht hinreichend, also lässt sich nicht gut genau. lesen. Aber was sind diese verkehrte Welt und was ist da zum Beispiel passiert?
Diese Narrenfeste oder diese Eselsmessen, die haben die kirchliche Hierarchie für einen kurzen Moment eben auf den Kopf gestellt. Und es gab zum Beispiel in Notre Dame Messen, wo dann einem Esel die Bischofsmütze aufgesetzt wurde. Es wurden dann Fäkalien statt Weihrauch in Räucherbehälter gegeben. Es gab ganz, ganz laute und brachiale Umzüge, wo die Subdiakone, die untersten Chargen quasi in der Kirchenhierarchie eben zu Bischöfen hochstilisiert wurden. Und das ist
und
schon.
Und das war toleriert.
Das ist toleriert.
Hat man dann nicht die Notre Dame de Paris neu einweihen müssen oder?
Eigenartigerweise ist das sozusagen als eine Art Ventil, um diesen Druck, um diesen moralischen Druck der vom Jenseits dominierten Welt zu entkommen, ist das toleriert worden. Und aus dieser Tradition der Eselsfeste schreibt sich auch eben der Karneval dann auch fort. Michael Bachtin hat sehr schön diese Tradition herausgestellt. Fortsetzer davon in Paris sind Leute wie François Villon und Rabelais. Und wir haben eben auch, und da haben wir dann eben auch den direkten Zusammenhang dieser Populärkultur zu dem, was in den verbotenen Thesen auftaucht. Wir haben die Figur des Goliarden, also des sozusagen deterritorialisierten Studenten, der im philosophischen Grundkurs hängen bleibt, der nicht weiter ins Theologiestudium geht, der eben den Rosenroman liest, der den Wein preist, in Liedern dann auch herumzieht. Und das waren sicher alles Dinge, die der universitären Obrigkeit ein Dorn im Auge sein mussten.
Ja, aber das kann man ja, also Goliaden kann man ja nicht einfach verbieten. Das gibt's ja immer wieder, nicht? Solche
ja.
Erscheinungen auch.
Ja, ja. Mir ging's einfach darum, diese Thesen irgendwie zu vernetzen mit dem, was eben rundum in der Stadt passiert ist. Bischof Dampier konnte nicht die Goliaden verbieten. Er hat sozusagen versucht, im universitären Raum diese Einflüsse zu unterbinden, die sicher stärker waren, als uns das die Kirchengeschichte, die ja lange Zeit die Geschichtsschreibung auch über diese Dinge dominiert hat, bisher gezeigt hat.
Gut, jetzt sollten wir wieder etwas Musik spielen und nachdem uns die Eselsmesse nicht genau. aus technischen Gründen nicht zugänglich ist, wird es was anderes
ja,
sein.
Ja, wir haben einen Ersatz, der vielleicht auch nicht ganz schlecht ist. Allerdings springen wir ins 20. Jahrhundert, aber es geht um Paris und das ist ein sehr schönes Chanson à Paris von Yves Montand.
À Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. V'là l'ennui. À Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.